Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott, nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffende, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Thank you. Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 3. Februar 2025, gleich dem 15. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Islamische Revolution und die Bildung. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Sure 70, Ma'arij, befassen wir uns ab heute mit der Sure 71. Sie trägt den arabischen Namen für Noah. Es ist die Sure Nuh. Sie hat 28 Verse. Sie hören die Verse 1 bis 14.
Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner, euch zu mahnen. Dient Gott und fürchtet, den Ungehorsam gegen ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen und von einem bestrafenden Tod fernhalten. Gewiss, Allahs Frist kann, wenn sie kommt, nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Die Sure Nuh wurde in Mekka geoffenbart. Sie heißt Sure Nuh, weil sie gleich zu Anfang von der Sendung dieses Propheten berichtet. Noch in vielen anderen Koranversen wird Prophet Noah erwähnt. Von allen Propheten Gottes hat er am längsten die Menschen aufgerufen, an Gott zu glauben und der Religion Gottes zu folgen. Aber nur wenige bekannten sich zu ihm. Nuh ist der zeitlich erste der Propheten, die im Koran Ulul Azm genannt werden. Er legte eine Scharia, eine göttliche Gesetzesordnung vor. Die Ulul Azm sind Propheten, deren eigenes Wirken und Wunder und das Wirken ihrer Nachfolger eine überregionale oder maßgebliche Wirkung auf die Menschheit hatten. Um die Menschen zu Gott herbeizurufen, setzten die Propheten zwei Strategien ein. Sie warnten und sie überbrachten frohe Botschaft. Das Volk des Noah war jedoch so stur, dass frohe Verheißung weniger Wirkung auf sie hatte. Daher hat Noah sein Volk immer vor der Strafe Gottes gewarnt, damit es vielleicht aus Angst vor Strafe von seinem Ungehorsam Gott gegenüber ablässt. Noah rief die Menschen zu drei Schritten herbei. Das war erstens, dass sie von dem Götzendienst ablassen und nur noch dem einen wahren Gott dienen. Zweitens, dass sie sich nicht gegen den Befehl Gottes auflehnen, und drittens, dass sie den Propheten Gottes und die Gesetze und Anweisungen, die er von Gott erhielt, befolgten. Natürlich hat dieser Prophet sie nicht nur gemahnt und gewarnt, sondern ihnen auch die frohe Kunde überbracht. Falls ihr von der Sünde und dem Gott ungehorsam ablässt, wird Gott euch Schlechtes vergeben, was ihr in der Vergangenheit begangen habt. Er wird euch deswegen nicht bestrafen, und ihr werdet länger leben. Wir möchten an dieser Stelle auf folgende Punkte aufmerksam machen. Erstens. Gott hat die Propheten ausgesandt, um den Menschen seinen letzten Beweis für die Wahrheit vorzulegen, so dass keiner mehr eine Ausrede für Götzendienst, Sünde und hässliches Tun vorbringen kann. Zweitens. Um die Menschen aus dem Schlaf der Unachtsamkeit wachzurütteln, ist es notwendig zu warnen und zu mahnen. Natürlich muss diese Mahnung gut gemeint sein und darf nicht zur Herrschaft über die anderen ausgenutzt werden. Drittens. Der Glaube an Gott nützt ohne gottesfürchtiges Handeln und die Befolgung der Anweisungen der Propheten nichts. Er führt jedoch vereint mit rechtschaffenem Handeln zur Vergebung der Sünden und zu einem längeren Leben. Thank you. Wir lesen bei den Versen 5 bis 9 der Sure Nuh weiter.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
Er sagte: Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht vor der Wahrheit bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und ihrer Auflehnung und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf, dann öffentlich und laut. Hierauf sprach ich zu ihnen mal offen und mal ganz im Geheimen. Laut diesen Versen beklagte sich Nuh bei Gott über sein Volk. Aus seinem Klagen wird ersichtlich, wie stur dieses Volk gewesen ist. Zum Beispiel steckten sie sich die Finger in die Ohren, wenn er zu ihnen sprach, oder sie zogen sich ihr Gewand über den Kopf, damit sie ihn nicht sehen. Trotzdem gab Prophet Noah seine Aufgabe nicht auf. Um seine Mitmenschen vor der Strafe Gottes zu retten, lud er sie öffentlich und privat zur Anbetung nur des einen Gottes ein. Aber sie betrachteten ihn von oben herab und nannten ihn sogar einen Schwachsinnigen. Ist jemand auf der Suche nach der Wahrheit, hört er den anderen zu und denkt darüber nach, was sie sagen, um schließlich die Wahrheit klar zu erkennen. Aber wer sich nach den Wünschen seines Egos richtet, der meidet es, anderen zuzuhören, die nicht so wie er denken, und er ergreift die Flucht vor ihrer Rede. Sollte ihm dennoch die Wahrheit zu Ohren kommen, so legt er Eigensinn an den Tag und lehnt es stur ab, anzuerkennen. Wir möchten zu dieser Stelle im Koran folgende Punkte hervorheben. Erstens, die Propheten waren darum bemüht, ihre Pflicht zu erfüllen. In ihrem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit haben sie die anderen zur Religion herbeigerufen. Die meisten Menschen aber glaubten nicht an sie. Dennoch haben die Propheten nicht von ihrem göttlichen Auftrag abgelassen, auch wenn oftmals ihre Bemühungen wenig Wirkung hatten. Zweitens, sind in einem Menschen nicht die Voraussetzungen für ein Bekenntnis gegeben, dann strebt er nicht nach der Wahrheit, sondern flieht vor ihr oder bekämpft sie sogar. Drittens, Hochmut und Starrköpfigkeit halten den Menschen davon ab, die Wahrheit zu akzeptieren und bringen ihn so weit, dass er sich der Wahrheit widersetzt und sie sogar bekämpft. Viertens, bei der Einladung zur Religion müssen der richtige Zeitpunkt und Ort und die Voraussetzungen, die bei dem oder den Angesprochenen gegeben sind, ins Auge gefasst werden. Manchmal soll der Aufruf öffentlich erfolgen und manchmal insgeheim und privat. Die Verse 10 bis 14 der Sure 71, Sure Nuh, enthalten Folgendes.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er vergibt ja viel. Dann, wenn ihr um Vergebung bittet, wird er den Himmel über euch ergiebig regnen lassen und euch mit Vermögen und Söhnen beistehen, für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was ist mit euch, dass ihr nicht die Größe Gottes fürchtet, wo er euch doch in Phasen erschaffen hat? Aus diesen Versen gehen die frohen Verheißungen Gottes hervor, die Prophet Nuh zu seinem Volke überbrachte. Er verkündete: Gott vergibt die Sünden, die ihr begangen habt, wenn ihr um Vergebung bittet. Er sieht von eurer Bestrafung ab und er lässt euch euer irdisches Leben besser werden. Euer Wohl und euer Unterhalt hängen vom Regen ab und alle Niederschläge liegen in Gottes Hand. Ihr selber habt keinen Einfluss auf sie. Wenn ihr möchtet, dass eure Flüsse reichlich Wasser führen und eure Plantagen eine reiche Ernte spenden, dann lasst von euren früheren Taten ab. Bittet Gott um Vergebung für eure Vergangenheit, denn er ist voller Vergebung. Schließlich fragt Noah laut den Versen 13 und 14 seine Mitmenschen, warum sie gegenüber ihrem Schöpfer, der ihnen schon im Mutterleib während der verschiedenen Entwicklungsstufen und in den darauffolgenden Phasen nach der Geburt Leben gespendet hat, keine Ehrfurcht empfinden und sich einfach seinem Befehl widersetzen. Kennen Sie denn außer ihm noch einen anderen Erschaffer? Zu diesen Versen der Sura 71, Sura Nuh, sei noch Folgendes erwähnt. Erstens. Durch die Bitte um Vergebung von Sünden wird einerseits die diesseitige Welt des Menschen besser werden und andererseits wird er im Jenseits von der Strafe Gottes befreit. Zweitens. Das Leben auf der Erde und der Erhalt der Menschheit hängen davon ab, dass es regnet und über den Regen bestimmt nur Gott. Wenn wir uns Leben und Erhalt wünschen, dann sollen wir uns also Gott zuwenden, denn nur in seiner Hand liegt unsere Erschaffung und unser Leben. Drittens. Religion steht nicht im Widerspruch zum weltlichen Wohl, sondern ein gutes Leben und großer Besitz sowie Kindersegen sind manchmal auf die Religiosität zurückzuführen. Viertens. Wenn der Mensch seine Entstehungsphasen betrachtet und über sie nachdenkt, wird ihm die Größe seines Schöpfers bewusst.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Islamische Revolution und die Bildung.
Der Sieg der Islamischen Revolution im Iran am 11. Februar 1979, 22. Bahman 1357, stellt einen Wendepunkt in der mehrtausendjährigen Geschichte des Iran dar. Diese Revolution hat grundlegende Veränderungen in verschiedenen Bereichen der islamischen Gesellschaft bewirkt, einschließlich politischer und sozialer, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Eine der wichtigen Dimensionen der islamischen Revolution war jedoch die Bildung neuer und beispielloser Trends und Prozesse auf dem Gebiet der Verteidigung und des Militärs. Vor der Revolution, in der Ära der Pahlavi-Herrschaft, insbesondere während der Herrschaft des Schahs, war die iranische Waffenindustrie trotz großer Waffenkäufe nicht gewachsen, und um militärische Ausrüstung und alle Arten von Waffen einzurichten und einzusetzen, insbesondere in der Luft- und Marine, waren die Streitkräfte während der Schahzeit stark von ausländischen Militärberatern abhängig, insbesondere von Amerikanern. Somit kann gesagt werden, dass das erste Problem der Militärpolitik des Schah-Regimes die schwere Waffenabhängigkeit des Iran war. Trotz des großen Budgets für den Militärsektor wurde das meiste davon für den Kauf von Waffen ausgegeben, anstatt dieses in die einheimische Militärindustrie zu investieren. Dieser Ansatz hatte zu einer starken militärischen Abhängigkeit des Iran vom Westen geführt. Das Regime des Schah hatte ein Militärbudget, das höher war als die weltweiten durchschnittlichen Militärausgaben. Im Jahr 1975 zum Beispiel trug das iranische Militärbudget 12% des BIP, während die weltweiten durchschnittlichen Verteidigungsausgaben bei 3,8% lagen. Das Schah-Regime hatte andererseits im Militärbereich Geld vergeudet, insbesondere bei den Rüstungsausgaben. Gleichzeitig hätte Iran seinen industriellen und landwirtschaftlichen Sektor entwickeln müssen, und die Vervielfachung der Ölpreise bot dem Land eine einzigartige Gelegenheit, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, anstatt Geld für Waffenkäufe im Ausland zu vergeuden. Dr. Mohsen Jadadi, ein Politikexperte, sagt, dass der größte Teil der Militärausgaben des Iran während der Schahzeit für den Kauf von Waffen und die Stärkung westlicher und östlicher Rüstungsunternehmen ausgegeben wurde. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution wurde diese Politik, also Waffenkäufe im Ausland, aufgegeben und dafür Waffen im Inland produziert, wodurch tatsächlich Arbeitsplätze für junge Menschen und Wissenschaftler geschaffen wurden. Andererseits waren die Waffenkäufe des Schahs oft unklug. Er suchte nach teureren und nicht nach besseren Waffen. Zudem lösten die Waffenkäufe des Schah-Regimes ein Wettrüsten in der Region aus. Die zahlreichen Waffenkäufe des Schahs provozierten das Baas-Regime im Irak, die Armee des Landes zu vergrößern und auf Gelegenheit zu warten, um den Iran anzugreifen. Als die Islamische Revolution siegte und westliche Militärberater den Iran verließen, wurden Waffengeschäfte annulliert, und so galt die Lage der iranischen Armee aus Bagdads Sicht als zu schwach. Der irakische Diktator Saddam Hussein sah eine gute Gelegenheit, den Iran anzugreifen. Im September 1980 startete er eine Großoffensive gegen den Iran. Der vom Baas-Regime im Irak vom Zaun gebrochene achtjährige Krieg wurde der Islamischen Republik Iran zu einem Zeitpunkt aufgezwungen, als sie angesichts der aufstrebenden Staatsordnung der Islamischen Republik Iran weder militärisch noch politisch in der Lage war, sich an einem umfassenden Krieg zu beteiligen. Dieser Krieg brachte jedoch sehr wertvolle und effektive Ergebnisse. Eine der wichtigen Aspekte der heiligen Verteidigung war der Aufbau der militärischen und politischen Macht des Iran und seiner Fähigkeit, den arroganten Mächten zu widerstehen. Imam Khomeini sagte über den aufgezwungenen Krieg: Dank des Mutes unserer tapferen Soldaten, des Mutes unserer großen Nation, die erreichen konnten, dass niemand in unser Land eindringen und niemand unserem Land schaden kann. Obwohl der aufgezwungene Krieg unserem Land viele materielle und menschliche Verluste zufügte, führte doch derselbe Krieg im Militärsektor zum Aufblühen der Verteidigungsindustrie im Iran, ein Faktor, der heute in politischen und militärischen Kreisen als abschreckend bezeichnet wird. Der Krieg und die außergewöhnlichen Bedingungen des Landes, der Druck und die Bedürfnisse schufen eine wertvolle Gelegenheit für das Wachstum der Industrien und Produktionsstätten des Landes und veranlassten engagierte und spezialisierte junge Menschen, mit Kreativität und Initiative umfangreiche Aktivitäten zur Einführung militärischer Ausrüstung, insbesondere in der Luftwaffe und Marine, zu unternehmen, und begannen auch mit dem Aufbau neuer Verteidigungsfähigkeiten. Diese Initiativen und Innovationen wurden zum Ausgangspunkt umfangreicher Aktivitäten im Verteidigungs- und Militärbereich, die dann zum Start großer militärischer und industrieller Projekte geführt haben. Tatsächlich waren diese Verteidigungs- und Industrieinitiativen und Innovationen eine der wichtigsten Segnungen des Krieges. Die heilige Verteidigung hat uns dazu gebracht, an uns selbst zu glauben und das Land auf der Grundlage der eigenen Fähigkeiten zu regieren. Die Auswirkungen dieses Selbstbewusstseins haben nach dem Krieg in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und neuen Verteidigungstechnologien zugenommen, sagte der Politikexperte Javad Mansouri. Es kann ohne Zweifel gesagt werden, dass diese großen Waffen und militärischen Fortschritte im Land nicht erreicht worden wären, wenn es keinen Krieg gegeben und das Land nicht unter der wirtschaftlichen und politischen Belagerung der Welt gestanden hätte. Die Errungenschaften der iranischen Waffenindustrie in den Jahren nach dem aufgezwungenen Krieg haben dazu geführt, dass Teile dieser wichtigen Industrie wie Raketen und Drohnen in den einheimischen Produktionsstätten hergestellt werden. So ist Iran heute eines der führenden Länder in verschiedenen Militärtechnologien. Trotz des Drucks und der Restriktionen, die von den westlichen Ländern nach dem Sieg der Islamischen Revolution auf den Iran ausgeübt wurden, darunter 8 Jahre aufgezwungener Krieg und die Verhängung einseitiger und multilateraler Sanktionen in den letzten Jahrzehnten, ist die Verteidigungsfähigkeit des Iran erheblich gewachsen. So ist die Islamische Republik Iran als Regionalmacht heute in der Lage, sich gegen alle regionalen und überregionalen Bedrohungen zu verteidigen. Das Ende des Irak-Iran-Krieges kann als Beginn einer neuen Ära in dem Entwicklungsprozess der iranischen Verteidigungsstrategie angesehen werden. Eines der grundlegenden Merkmale der neuen Ära war der Konsens hochrangiger Verantwortungsträger über die Notwendigkeit, abschreckende Bedingungen als das wirksamste Verteidigungsinstrument des Landes zu schaffen. Abschreckung hat koranische Wurzeln. Gott sagt im Koran:
und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. Allah aber kennt sie, und was immer ihr auf Allahs Weg ausgebt, wird euch im vollen Maße zukommen, und es wird euch kein Unrecht zugefügt. In diesem Vers wird die Bereitstellung von Ausrüstung und effizienten Menschen auf dem möglichsten Niveau und die Bereitstellung einer fähigen Streitmacht diskutiert, um die Feinde einzuschüchtern und bei denen Angst zu erzeugen, und bedeutet nicht unbedingt, sie zu verwenden. Tatsächlich wird in diesem Vers eher die Rolle der Abschreckung bei der Schaffung des Eindrucks von Stärke und militärischer Gewalt berücksichtigt, und dieses Problem wird zu einem Faktor, um den Feind daran zu hindern, die Gläubigen anzugreifen. Um diese koranische Anordnung umzusetzen, konnte die Islamische Republik Iran über mehrere Jahrzehnte hinweg mit kontinuierlichen Bemühungen große Erfolge auf dem Gebiet der Herstellung verschiedener Arten von Militärausrüstung auf den Land-, Luft- und Seebereichen erzielen. Weltweit als ein Land mit einheimischen Militärtechnologien anerkannt zu werden und eine enorme Abschreckungskraft zu bieten.
که آسمونش از چشم ستاره روشنه، دل گرفته ات چرا مثل یه آینه میشکنه، ای تن خسته از سفر.
Liebe Hörer, Freunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Davud Zaman mit dem Titel Manon Moham, das heißt Ich bin der Mond. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von Bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luchmann der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr, bring mir das beste Stück vom Schaf. Luchmann brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luchmann ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr, »Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein?« Luchmann antwortete, »Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste.« Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat. Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es, einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier, geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten, O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete, ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise, eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.